Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute sehr spannend, weil die erste Folge aus einer Kühlzelle. Also sehr spektakulär. Passt ein bisschen natürlich auch dafür, wo ich bin. Ich bin nämlich in der Schweiz und im Winter in der Schweiz, da ist es gerne auch ein bisschen kalt, aber eigentlich ja hier warm. Spannend, werden wir gleich so ein bisschen klären, warum und wieso. Aber auf jeden Fall super spannend. Der Jan van Loon sitzt hier bei mir und ich bin in der Brauerei Shen van Loon und bin ganz gespannt, da mehr drüber zu erfahren. Erstmal schön, dass ich hier sein darf und vielleicht sagst du zwei, drei Worte zu dir selber.
Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Jan van Loon. Ich bin ursprünglich aus Belgien, respektive meine Eltern sind aus Belgien in die Schweiz gezogen. Geplant waren 3 Jahre, mittlerweile sind es 38 Jahre, wow. Sind hängen geblieben. Und ja, als gebürtige Belgier mit dem Thema Bier immer ein bisschen in Berührung. War aber nicht von Anfang an in dieser Branche. Habe zuerst das Gimmi gemacht oder Abitur, wie es bei euch gerade heißt. Mhm. Und dann studiert, zuerst angefangen mit Bewegungswissenschaften, Sport, habe das dann relativ schnell über den Haufen geworfen, bin zurück in das Schweizer Bildungssystem, habe eine Lehre gemacht, also eine praktische Ausbildung als Polymechaniker, mhm. Feinmechaniker, und dann danach parallel Maschinenbau studiert.
Wahnsinn. Also ziemlich viel, was da auf einmal so passiert ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, um das ein bisschen aufzulösen. Ja. Also das heißt, deine Eltern sind aus Belgien, genau. Und waren dann schon, bevor du ankamst, sozusagen hier in der Schweiz, oder waren da noch dort, oder wie lief das? Weil du sagst, du bist gebürtiger Belgier, aber hier im Schulsystem dann gewesen.
Ja, also mein Vater hat 1987 eine Postdoc-Stelle, also er hat doktoriert, dann die Postdoc-Stelle, seine erste Stelle, am Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz. Das ist in Villingen ein renommiertes Forschungsinstitut. Und geplant war, dass er für 3 Jahre dort seinen Postdoc macht und dann, ja, mal schauen.
Kamen Dinge dazwischen?
Ja, er ist geblieben. Er ist jetzt letztes Jahr dort in Ruhestand. Also die ganze Zeit dort geblieben.
Fasziniert. Genau.
Und ich bin mit 2 Jahren eigentlich halt mitgezogen. Ich hatte ja keine andere Wahl. Und ja, hier dann aufgewachsen, das ganze Schulsystem hier gemacht.
Und dann lebst du ein bisschen das Beste aus 2 Welten, glaube ich. Also ist ja auch Wein irgendwie mit im Spiel hier oder auch in Belgien, weiß ich gar nicht, bin ich mal gespannt. Und natürlich jetzt ja auch das Thema Bier. Vielleicht, wenn du da mal so ein bisschen erklärst, wie kommt die Familie dazu, dass man eben sagt, wir machen jetzt Bier und auch noch Wein.
Also eigentlich, wie eingangs aus Belgien, ist es wie naheliegend, dass das Thema Bier omnipräsent ist, wie in Deutschland eigentlich auch. Ja, und dann in der Schweiz, also mein Vater hat schon immer alles, was mit Gärung, mit Gärprozessen zu tun hat, interessiert und hat eigentlich, als er in der Schweiz angekommen ist, ein paar Jahre später dann einem Rebclub beigetreten, um das Thema Wein ein bisschen zu verfolgen. Und dann ein paar Jahre später selber Reben gepachtet und hat das eigentlich immer nebenbei gemacht als Hobby. Und das Thema Bier ist dann eigentlich entstanden im Weinkeller. Mhm. Das war dann die, wenn wir schon auf, ich weiß nicht, ob wir schon in das Thema rein springen, wie die Firma dann entstanden ist. Man ist dann vielleicht auch vom Namen Shen plus van Loon. Das ist nicht ganz üblich schweizerisch alles. Ja. Der Name Shen ist ursprünglich chinesisch.
Ach.
Mhm. Und der Geschäftspartner meines Vaters, der ist gebürtiger Australier. Sie haben es nicht gerne, er ist Tasmanier. Das ist ja nochmal spezieller. von Tasmanien. Aber die Mutter ist von der Schweiz. Und Urgroßvater Chinese, darum Shen. Mhm. So. Und er war seine Zeit, das war 2013, war er der Önologe im Weingut zum Sternen in Würmlingen. Und mein Vater hat dort seinen Wein produziert. Und dann haben sie sich im Keller kennengelernt und irgendwo ist dann das Thema Bier mal aufgekommen, weil Chris gesagt hat, ja, weißt du, um guten Wein zu machen, braucht es viel Bier. Das sagt man in Australien so, wenn du aus den Reben kommst, eher mal ein Bier und nicht einen Wein. Und ja, wie schon gesagt, mein Vater, alles was Fermentation ist, gerne. Und sein Bruder hat, oder mein Onkel hat in Belgien selbst eine kleine Brauerei betrieben und hat uns dann eigentlich das Handwerk beigebracht. Ja, so sind die ersten 50 Liter im Weingut zum Sternen entstanden, klassisch auf dem Gaskocher, angeleitet von meinem Onkel. Ja, so ist eigentlich die ganze Story entstanden, oder die Firma, respektive die ersten Brauversuche. Und dann relativ schnell nach den ersten Verkostungen, das, ja, okay, kommt gut an, why not?
Why not, ja.
Und step in, ja.
Und von den Bieren her, waren das dann von Anfang an eher belgische Bierstile?
Ja, schon auch. Also das allererste war das, unser Pale Ale. Das war eher inspiriert von der Coopers Brewery in mhm. Australien, halt von Chris ja. hier. Und dann das zweite war, glaube ich, schon das Amber und das White. Also schon, das sind so, also unser Amber geht Richtung belgisches Trappist mhm. und das White ist belgisches Witt, von uns ein bisschen anders interpretiert. Genau, also es ist schon, das Thema ist schon omnipräsent.
Ja. Super spannend. Und wenn ihr dann so Biere mit nach Belgien bringt, wie reagiert also die Verwandtschaft? Sind die begeistert, sind die eher kritisch, haben die...
Ja. Boah, die sind begeistert. am Anfang war es so, dass wir von unserem Onkel gelernt haben. Mittlerweile lernt er von uns. Nein, er betreibt die Brauerei nicht mehr. Er macht es jetzt wirklich nur noch als Hobby und kriegt von uns ab und zu wieder ein Paket geschenkt. Es ist noch lustig vom Firmennamen. Wir sind ja eigentlich, also der Name, Firmenname ist CVL Brewers GmbH. Und mein Onkel in Belgien, sein Braupartner, heißt Claymans, also auch mit C. Ah. Und sie haben dann CVL Belgium draus gemacht. Auch so ein bisschen, dass, wenn du die Etikette anschaust, dann wäre so im Logo ein roter Balken mit dem Schweizer Kreuz. Mhm. Und sie haben dann einfach die belgische Fahne als Linie umgesetzt. So ein bisschen kopiert.
Naja, innerhalb der Familie geht das.
Ja, genau. Statt Beer handcrafted by winemakers, Beer handcrafted with passion. Aber auch so mit Schnörkelschrift. Also.
Interessant.
Genau.
Und jetzt haben wir viel über die alten Herren gesprochen. Ja. Wie kommst du jetzt da ins Spiel?
Ja, eigentlich Zufall. Natürlich das Projekt mitverfolgt von Anfang an, logisch. Und Chris hat, also die Firma wurde gegründet 2014 und 2015 ist Chris dann, hat die Stelle gewechselt und ist zum Weingut Hammelweine in Wattland. Und das sind von hier, es ist etwa 3 Stunden Weg. Ja, und dann zum schnell mal abfüllen, war das wie so das Thema, ja, es ist blöd zum Kommen. Und mein Vater hat gesagt, ja, hast du mal Zeit zum Helfen? Ja, klar, meine ich. Hab geholfen beim Abfüllen, beim Etikettieren. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Immer wieder, hast du mal Zeit? Und aus dem hast du mal Zeit ist, dann ist die nächste Aktion. Okay, Chef, ich komme. Und jetzt seit 22 haben wir die Rollen getauscht, habe ich die Firma eigentlich übernommen. Also wir führen sie.
Aha. Ah,
nächste Aktion.
Ja, jetzt muss kurz gearbeitet werden. Das ist auch das Geheimnis, hinter dessen wir hier sitzen, hier in der Kühlzelle, weil draußen natürlich die Brauerei auch arbeitet und die den einen oder anderen Lärm macht. Und für einen Podcast ist das schwierig. Und hier drin ist es in der Tat komplett ruhig. Also dann lassen wir dich mal kurz arbeiten und sind gespannt, wie es gleich weitergeht.
Gut.
So, na, das war ja schnell. Ja. Was hast du jetzt gemacht?
Nur schnell den Dampfabzug quasi eingeschaltet und die Kühlung vom Dampf.
Es entsteht nämlich gerade ein sehr spannendes Bier in den Töpfen. Was für eins?
Das White Ale. Das ist ein belgisches Wit, das wir auf unsere Art interpretieren. Sprich, wir nehmen nicht die klassische Hefe dazu, sondern benutzen eine Weißweinhefe. Und das macht es dann zu einem spannenden Produkt, das... Ja, das klassische Witt hat ja eher so ein bisschen, geht Richtung Nelke von der Hefe her. Mhm. Und das hast du bei uns nicht. Das ist so ein bisschen das Phenolische und eine leichte Süße, weil die Hefe nicht alle Zucker vergärt. Also die langkettigen Zucker werden nicht vergoren von der Weißweinhefe. Und das gibt dann das Liebliche.
Balanciert dann das Bier auch ein bisschen aus. Ne?
Genau. Mhm.
Und ihr habt auch schöne Flaschen, habe ich gesehen. Also ist da ein bestimmter Grund dahinter, warum das so ist?
Ja, also ja und nein, Zufall. wir gehen zurück zu den Anfängen, 50 Liter werden gebraut. Irgendwann kommt der Moment, abfüllen. Wir sind im Weinkeller und der Moment heißt, wir brauchen noch Flaschen. sonst wird das nichts. Und es hat dann noch eine Palette gehabt mit Champagnerflaschen, die niemand mehr gebraucht hat. Und dort haben wir uns bedient, quasi aus der Not. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass wir das ganze Branding dann um die Champagnerflasche aufgebaut haben. Und die ersten 3 Jahre waren auch nur in den Champagnerflaschen. Und dann kam ein großer Auftrag dazu und die wollten kleine Flaschen. Hm. Und dann haben wir einen Flaschentyp gesucht, der ähnlich aussieht. Und das sind jetzt die kleinen Fläschchen, das sind aber italienische Bierflaschen.
Ja, aber auch sehr hübsch. Also kann mir vorstellen, da stehen auch die ein oder anderen als Blumenvasen nachgebraucht dann irgendwo richtig rum. Schon toll. Ich meine, ihr seid ja dann in diesen, ich sag mal, Schweizer Bierhype, klingt ein bisschen blöd, aber es gab hier ja schon ein starkes Wachstum, gerade an Hobbybrauern, die dann eben so kleinen Brauereien eröffnet haben. Hier ist ja auch die Grenze relativ fließend, wie man sich da entwickeln kann. Wie würdest du so den Schweizer Markt sehen, so in der letzten Zeit, also seitdem du jetzt hier mit im Ruder bist?
Ja, wir sind 2014 eingestiegen, dort war die Kurve steil wachsend. Es gab das System, dass du dich, wenn du mehr als 400 Liter produzierst und oder verkaufst, dass du dich anmelden musst bei der Zollbehörde, dass du Biersteuer zahlst. Und dann kriegst du eine Brauereinummer, das ist eine fortlaufende Nummer. Und wir waren damals die Nummer 606. Das war 2014. Und ich habe vor 2 Jahren mal oder 2 oder 3 Jahren mal die Firma vorstellen dürfen und in diesem Rahmen mal kurz nachgeschaut, wo wir mittlerweile stehen. Ich kann dir die fortlaufende Nummer nicht sagen, aber die ist weit über 1700.
Wow.
Aber das ist immer fortlaufend. Also es gehen ja wieder Brauereien zu und aktiv waren 1169 in sowas oder 1269. Aktiv, aber eben das sind alle, die mehr als 400 Liter produzieren. Sprich, ja, der größte Teil vom Biermarkt ist von den Mitgliedern vom Brauereiverband abgedeckt. Das sind 50, mehr als 50 Stück und die produzieren eigentlich den größten Teil vom Kuchen.
Und ganz, ganz viele ganz kleine sozusagen.
Genau.
Hat man da Kontakt untereinander?
Ja, schon. Eben meistens an den Bierfestivals geht man ein bisschen rum und lernt sich kennen und dann ja, man sieht sich halt immer wieder an den Anlässen. Jetzt übernächste Woche ist die Gluck, eine Getränkemesse, aber ist eigentlich aufgebaut oder einer der Mitgründer ist ein Brauer. Also das ist starker Fokus auf die Bierbranche auch und dort trifft man sich dann auch.
Ja. Und warst du schon mal auf einem Festival in Belgien mit deinen Bieren?
Nein, tatsächlich noch nicht. Wir hatten mal eins im Auge, das Zitos, aber das gibt es nicht mehr, ich weiß.
Puh, müsste ich eigentlich wissen, weiß ich aber gerade nicht. Ich weiß, dass es gewackelt hat, aber
zumindest ja. Aber sonst ist eigentlich der Fokus schon in der Schweiz. Und gut, wir haben in Deutschland haben wir einen kleinen Feinkostladen, der die Biere importiert.
Darfst du ruhig sagen, welcher das ist?
Das ist Gourmido. Das ist eigentlich gestartet mit italienischen Produkten und ja, der hat jetzt eigentlich Fokus einfach auf gute Produkte.
Und die versenden auch online?
Die versenden auch online.
Genau. Ah, perfekt. Also den Link mit in die Shownotes packen, dass die Leute dann auch, vielleicht wenn wir nachher noch ein Bierchen probieren, können die dann mitmachen.
Sie haben dann nicht das ganze Sortiment.
Nein, aber immerhin.
Genau.
Ja, ansonsten, man kann hier auch vorbeikommen, oder? Wenn man sich vorher mal anmeldet vielleicht oder so.
Das ist Voraussetzung, weil wir sind so klein, dass ich eigentlich ziemlich alles mache. Sprich, heute bin ich im Brauen, morgen ist noch Reinigung, Lieferung. Und dann nächste Woche ist noch Besprechung für ein Beer and Dine und viel auf Achse. Darum trifft man mich nicht immer hier an. Darum voranmelden ist immer gut.
Das heißt also, du bist die Brauerei, mehr oder weniger mit deinem Vater.
Genau. Also ich mache die Hauptarbeit, bin der einzige Lohnbezüger. Nicht mehr ganz, stimmt nicht. Seit September haben wir jetzt im Außendienst eine 20% Stelle. Und mein Vater hilft tatkräftig mit beim Abfüllen, weil das geht alleine nicht mit der Anlage, die wir haben. Aber sonst vom Brauen, vom Etikettieren liefern.
Ja. Du hast gerade Bier in Dein erwähnt, das heißt, du machst auch Veranstaltungen?
Ja, also wir versuchen mit Gastronomen zusammen Erlebnisse zu schaffen, dass wir eigentlich die Kombination aus Bier und Essen den Leuten ein bisschen näher bringen wollen. Und das, ich denke, das ist ein Konzept, wo wir vermehrt den Fokus auch darauf legen wollen, weil das eigentlich das dann spannend macht. Bier allein ist schon spannend,
ja.
Aber die Kombination von gutem Bier und gutem Essen hat dann schon noch mehr Reiz, finde ich. Gibt halt schöne Kombinationen und Wow-Momente.
Ja. Wie kommt man auf so Kombinationen? Also gibt es da Sachen, wo du dich in der Schweiz bedienst? Also gibt es ja eine große Tradition mit Käse zum Beispiel hier. Oder gibt es auch Sachen aus der belgischen Tradition, Schokolade zum Beispiel oder so, die du übernimmst? Wie ist das?
Ich darf es fast nicht sagen, aber ich finde die Schweizer Schokolade etwas besser. Aber ja. Käse ist ein Thema. Haben wir jetzt uns noch nicht allzu sehr damit auseinandergesetzt. Wir haben aber eine Brauerei, mit der wir eng im Austausch sind, und die fokussiert mehr auf das Thema Beer and Cheese, aber auch im Beer and Food. Also da wollen wir ein bisschen näher zusammenarbeiten. Und sonst, ja, aus Belgien gewisse Kombinationen, die einfach Klassiker, Mulfrit mit einem Bit oder Stoflees mit einem schönen dunklen Amber. So. Das sind Klassiker.
Ja.
Und da gibt es natürlich viel, viel mehr spannende Sachen. Ja. Und irgendwie, ja, das Thema war immer da, Genuss. Und Genuss definiert sich bei uns nicht nur über ein Produkt, sondern halt über die Kombination von verschiedenen Produkten. Da gibt es ja ganz viele.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Herausforderung, ne? Weil wenn man jetzt sagt, man hat eben besondere Biere, hat dafür auch eine besondere Flasche, ein besonderes Label und eben auch einen, ja, ein Design oder eine Ethik oder was auch immer man drumherum baut, dann macht es ja auch Sinn, dass man sagt, vom Pairing her nehme ich dann jetzt nicht den Schokoriegel aus dem Supermarkt oder so, sondern versuche dann eben was zu finden, was da irgendwie auf Augenhöhe ist, um dann wirkliche Genussmomente hinzubekommen.
Ja, dann vermehrt das, und jetzt versuchen wir verschiedene Gastronomiebetriebe auf und versuchen dort gemeinsam schöne Events auf die Beine zu stellen. Wir durften letztes Jahr im Trafo durften wir ein schönes Beer and Dine machen. Dort hatten wir 102 Personen. Cool. Das war für uns so, das war wirklich eine schöne Veranstaltung. Super gekocht, super durchorganisiert. Hätte ich nie damit gerechnet. Mhm. Das, was ich vorher kannte, war so, ja, 20, 25 Personen.
Ja.
Und ja.
Ja, da war
schön.
Reden wir noch ein bisschen über die Brauerei an sich. Ja. Also das ist hier ja ein eher kleines System, 3 Hektoliter, glaube ich.
Ne? Genau.
Wo ihr dann mit Doppelsuden arbeitet, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe. War das schon immer so oder hat sich das entwickelt?
Hat sich entwickelt. Also wenn wir noch wieder zurückgehen, 2014, als die Firma gegründet wurde, haben wir die Räumlichkeiten vom Weingut zum Sternen nutzen dürfen und hatten Braumeister 2 Hektar, so All-in-One-System, und das war für den Start super, aber natürlich auch mühsam. Du hattest dann die Braunlage versteckt im Keller und im Estrich noch was und im Schopf noch was. Bis du gestartet warst, ging Moment, aber keine Mietkosten.
Ja.
Das war natürlich gut. Das Negative, ja, wenn die Erntezeit kommt, dann gibt es keinen Platz mehr. Und das ist so September, Oktober. Ja, und dann war für uns so die Überlegung, wir suchen einen Raum, wo wir uns einrichten können. Und wenn wir das schon machen, dann ja, der nächste Schritt. So von 2 Hektar, gut, das ist nicht ein Riesenschritt, wenn man sagt, von zwei auf 6 oder das ist mal 3,
wenn man
so anschaut. Ja. Daher, das war die 2 Hektar, und dann haben wir einen Raum gesucht. Und wenn wir noch in dem bleiben, Chris war in einem, war der Önologe im Weingut zum Sternen, und dort hatten sie auch Lohnkälterung, und eine davon war Besserstein, und das ist eine Art Genossenschaft von ein Zusammenschluss von verschiedenen Winzern in der Region Villingen, und unser Vermieter Christian Voser war auch dabei, und so hat Chris natürlich ihn gekannt und wusste, dass dieser Raum frei ist. Oh. Also wir befinden uns hier eigentlich in einem ehemaligen Weinkeller. Christian Voser hat hier in diesen Räumlichkeiten seine Weine produziert. Genau. Und von der Story passt das natürlich wieder mit dem Winemaker. Und das war schon am Anfang so, ja, Christian, wir brauchen eine Ecke, um uns einzurichten. Ja, ist gut. Dann geht die Planung weiter. Was Christian, ja, eigentlich bräuchten wir den halben Keller. Oh ja, kein Problem. Und so Abschlussprojekt, ja, wäre gut, den ganzen Keller zu haben. Oh, auch kein Problem. Und so hat sich das abgezeigt. Da haben wir die größere Anlage gekauft und vier Gär- und Lagertanks. Das war im 2015, Oktober. Und 2 Jahre später ist dann das Lager dazugekommen und 2022 die vier weiteren Gär- und Lagertanks. Also ein sukzessive gewachsen, das immer nebenher gemacht, also 100% gearbeitet und dann am Wochenende produziert und geliefert und was alles dazugehört.
Spannend. Ja. Das führt vielleicht noch zu der Frage, die Gegend hier ist also eigentlich eine Weingegend.
Oder also eine nicht so eine nicht so bekannte Weingegend, wenn man so sagen darf. Also jetzt Neuenhof selber nicht, weil es Schattenhang, da gibt es gar nichts. Die Gegenseite Wettingen hat schöne Reben und dann Richtung Würlingen oder Untersaaretal, da gibt es schon auch viel Reben.
Ja. Also ein Geheimtipp beim Wein und auch ein Geheimtipp beim Bier.
Mittlerweile ja, das war natürlich in den Anfängen, ja, es gab nur Pinot Noir und es gab nur Riesling und das ist natürlich jetzt gewachsen. Also jetzt haben viele auch ein bisschen interessante Sorten angebaut und es gibt doch schöne Weine zu entdecken. Früher war es schon noch Essig.
Ja, da gibt es ein bisschen Parallelen zu.
Also ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber es ist sehr, sehr, sehr viel gegangen und mittlerweile ist Region Aargau hat auch sehr schöne Weine. Ja, muss man wirklich sagen. Also es kratzt vielleicht noch ein bisschen am Image, aber das ist definitiv, man muss sich nicht mehr verstecken.
Ja, na das, also da gibt es wirklich Parallelen zu Franken auch. Also als ich noch jung war, da war das auch großteils einfach sehr saurer, sehr einfacher Weißwein. Und mittlerweile hat sich da wirklich eine zumindest in Deutschland, Spitzenwein-Gegend etabliert mit ganz, ganz tollen, spannenden und sehr vielfältigen Produkten. Auch moderne, kreative, jüngere Winzer, die halt auch vom Orange-Wein bis zu den Betoneiern und was weiß ich, was alles ausprobieren. Und das ist einfach sehr spannend zu verfolgen, was man da so alles machen kann. Ihr habt ja auch so ein bisschen Bier-Wein-Hybrid-Geschichten.
Darf ich ganz kurz?
Du darfst unbedingt. Wir machen die nächste Pause live mit dabei. So, weiter geht's. Wir haben wieder 7 Minuten bis zur Hopfengabe. Spannend. Also während eines Sudes haben wir das, glaube ich, auch noch nie gemacht. Doch einmal in Bayreuth, glaube ich. Aber da waren ganz viele Brauer, war so ein Collaboration Brew, da konnte ich mir nicht immer jemanden rausziehen. Heute geht es nicht, weil die Collaboration ist ein Brauer sozusagen. Da ist man ja auch immer voll verantwortlich. Genau, wir waren gerade so ein bisschen bei dem Thema eben Bier, Wein, Hybride oder wie auch immer man das nennt. Also Biere, die man mit Trauben oder Beteiligung von Wein irgendwie herstellt. Was habt ihr da schon so ausprobiert?
Verschiedenes. Also es gibt ein Produkt, das wir jetzt im Standardsortiment haben. Das ist das Sauvignon Ale. Dort arbeiten wir mit, wie es der Name sagt, mit Sauvignon Blanc Trauben. Das ist eigentlich als Basis, das was ich heute brauche, ein Witt. Unser Witt, ein bisschen Malzgehalt reduziert und dann mit dem Traubensaft eigentlich den vergärbaren Zucker kompensiert. Und dann auch wieder mit der Weißweinhefe gearbeitet und hopfentechnisch mit Nelson Sauvin, der auch so ein bisschen in diese Sauvignon Blanc Noten reingeht. Und so ist es eigentlich schon spannend, vor allem die Hefe, die will ja aus der Würze das Bier machen und aus dem Saft den Wein und das eigentlich parallel, so gesehen der Hybrid. Und das gibt ein ganz schönes Bierchen, vielleicht haben wir nachher noch die Möglichkeit, das zu degustieren zusammen.
Schauen wir mal.
Vielleicht gibt es noch was anderes. Das war eigentlich ziemlich die erste Traubensorte, die wir verwendet haben für diese Art Bier. Und haben das natürlich noch optimiert, verfeinert. Und so wie es jetzt ist, das Produkt sind wir eigentlich sehr zufrieden.
Und wenn du sagst Weinhefe, ist es dann tatsächlich eine Hefe, die da in dem Produkt arbeitet, oder ist das dann so ein Aufeinanderaufbauen von bestimmten Hefen?
Nein,
das
ist eine Hefe, genau. Die eignet sich hervorragend für, scheint sich wohlzufühlen mit beiden Medien. Genau. Ja, und ja, weil das so ein schönes Produkt ist, haben wir jetzt auch angefangen, noch ein bisschen zu experimentieren mit anderen Traubensorten. Thema war, also ganz am Anfang auch mit Rot mal versucht. Mhm. Ja, ist bei den Versuchen geblieben. Jetzt haben wir das dieses Jahr wieder aufgenommen. Mhm. Oder letztes Jahr. Und ja, wir sitzen jetzt quasi neben den Versuchen. Die sind in der Flaschengärung. Die sind jetzt eine Woche in der Flasche.
Ja, das muss man vielleicht ein bisschen beschreiben für das Kopfkino. Also da sind lauter kleine Fläschchen, die hier in der Ecke stehen, so schön aufgereiht in Reih und Glied, so wie im Zinnsoldatenmuseum sozusagen. Und die vordersten haben eben einen anderen Kopf als die anderen. Da ist nämlich obendrauf dann ein Spundapparat oder sowas ähnliches. Oder was misst du da?
Ja, ein Manometer.
Genau. Um dann eben zu sehen, wie die Sache so voranschreitet. Und die werden jetzt praktisch so immer wieder verkostet, oder wie macht ihr das?
Also ist jetzt eigentlich nach der Abfüllung ist sie 2 Wochen sind jetzt in der Wärmezelle für die Flaschengärung noch. Mhm. Und dann wird das sukzessive verkostet, um zu schauen, wie sich das Produkt auch entwickelt, ob es in den Anfängen schon das ist, was wir uns erhoffen oder was wir noch optimieren müssen. Und heißt so, nach 3 Monaten hast du dann eigentlich schon die volle Reife vom Bier. Mhm. Vorher ist natürlich sehr jung. Aber du schmeckst natürlich schon die Tendenz schon sehr gut raus. Genau. Und jetzt haben wir mit 2 anderen Traubensorten was gemacht. Einerseits mit Scheurebe, das ist für Deutschland eine spannende Sorte.
Ja.
Die haben wir selber als Trauben angepflanzt. Also das war eben ganz am Anfang war die Parzelle vom Vater auch noch Riesling. Mhm. Und hat dann gesagt, ja komm, das machen alle in der Region Riesling. Raus damit. Wenn Pflanzen Scheurebe. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich das meines Wissens das erste Mal jetzt mit dieser Traube was gemacht. Ich kann Ihnen nicht ganz sagen, warum wir nicht von Anfang an mit Scheurebe gearbeitet haben, wäre naheliegend.
Ja.
Die Sauvignon Blanc Trauben haben wir zugekauft. Wobei das habt jetzt auch, ändert jetzt auch. Wir haben vor 2-3 Jahren jetzt auch Sauvignon Blanc angepflanzt, noch eine Parzelle dazu gepachtet, damit wir dann wirklich die Story von der Rebenpflege bis ins Glas komplett selber abdecken können. Also sie sind jetzt sukzessiv am Wachsen. Jetzt letztes Jahr sind, Richten ist eine Kunst, aber etwa 25% sind jetzt eigene Trauben. Mhm. Und das wird jetzt sukzessive wachsen. Ich sage jetzt mal, 2-3 Jahren ist dann Vollertrag und dann können wir wirklich die komplette Ernte für unsere Biere benutzen, sind nicht mehr abhängig von anderen Winzern.
Auch ein schöner Satz, ne? Da landet der ganze Wein in der Brauerei.
Die ganzen Trauben.
Also die ganzen Trauben.
Ja, aber letzten Endes. Eine Sorte, ja. Wobei, ja.
Also, naja, warum nicht? Ist das dann auch noch was du dann Stück für Stück dazulernen musstest oder noch tust jetzt gerade, diese tue. Ganze Weingeschichte?
Ja. Noch tue, ja. Mein Vater wird ja nicht jünger, irgendwann muss das dann auch von mir bewirtschaftet werden. Und ja, sukzessive, aber meistens. Ja, ich besonders sagen, die lieben Menschen im Ruhestand und haben nie Zeit. Dann, wenn sie Zeit haben, dann ist es schon gemacht. Ich habe gesagt, ja, ich will das mitbegleiten. Sag mir, wenn du das nächste Mal was machst.
Ja.
War schon gemacht.
Ja,
ja, es war schön Wetter, da musst du, klar. Und ich habe natürlich meine Brauplanung. Ist schwierig zum Teil, um die Termine dann wirklich abzustimmen, weil du halt so wetterabhängig bist.
Ich finde es überhaupt schon spannend, das beides parallel zu haben, weil einerseits Winzer ist ja schon ein Beruf, der im Grunde so einen Jahreszyklus hat. Also weil das ja eben praktisch vom Winter über die ersten Trauben und oder den Sprießen überhaupt vom Wein, von den Blüten bis zu den Trauben, dann eben bis zur Ernte und dann hinten raus wieder die Pflege im Winter angeht. Wo der Brauer ist ja verhältnismäßig einfacher hat, sagen wir mal so. Man hat ja die Gerätschaften und hat halt sein Malz und das kann man eigentlich ganzjährig kaufen. Und eigentlich ist da relativ unabhängig von der jeweiligen Jahreszeit, also in gewissen Rahmen zumindest, das ist dann schon vielleicht auch ein bisschen anderes Mindset, oder? Auch so vom Wein machen zum Bier machen. Ja,
definitiv. Weil beim Wein hast du pro Jahr einen Versuch. Ja, wenn das scheitert, dann hast du nichts. Und ja, nicht, dass man das will, aber beim Bier wäre es zumindest möglich zu sagen, okay, so das ist scheiße. Mach es halt nochmal neu.
Ja.
Je nachdem. Natürlich, jetzt, wenn wir die Hybride machen, nicht, dann ist auch der Versuch vorbei. Dann gibt es nächstes Jahr wieder was. Aber im Grundsatz vom Mindset ist natürlich schon, glaube, die sind dann schon sehr auf Nadeln, wenn es um die Ernte geht, vor allem gegen Schluss, oder? Immer nervös wegen dem Wetter, verständlich. Hm. Das haben wir auch, dass du, ja, du siehst, es ist ein schöner Sommer und dann irgendwann kommt Kälteeinbruch und Regen und das, was die Trauben am Schluss nicht brauchen. Hm. Ja, und dann ist, wann ist der Moment, um dann reagieren? Das ist ein bisschen die.
Und was heißt das dann? Heißt das dann, dass plötzlich früh um 3 Uhr Sturm geläutet wird und so wie jetzt?
So wie jetzt, genau.
Jetzt läutet die Brauerei nämlich Sturm und braucht ihren Brauer wieder.
Yes.
Dann machen wir wieder eine Kurzpause. Wunderbar, so, es kann weitergehen. Es sind noch 2 wunderschöne Fläschchen angekommen, da werden wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden. Und wir waren gerade bei dem Punkt, also ob das dann eben passiert, dass dich mitten in der Nacht jemand rausschmeißt und sagt, jetzt müssen Trauben geerntet werden oder so.
Ne, das schon nicht, aber man ist halt an die Zeit gebunden. Also es ist jetzt bei uns auch, sag jetzt von Anfang September bis Oktober, die 2 Monate sind so ein bisschen eine Art Sperrzeit. Auch für Urlaub. Geplant war, also ich habe Anfang September Geburtstag und geplant war mit der Freundin ein verlängertes Wochenende. Hm. Wir sind dann in den Reben gelandet. Oh. Weil genau dann der Zeitpunkt war zum Ernten. Hm. Das ist halt einfach. Das gehört dazu. Man weiß es, dann nimmt es auch mit. Man nimmt es auch sportlich. Also es ist jetzt nicht. Meine Geburtstag ist ein Tag wie jeder andere auch,
schlussendlich. Ja, und ich sage mal so, in jungen Jahren kann sowas ja auch ganz romantisch sein, oder? Vielleicht.
Naja, harte Arbeit, ich weiß nicht.
Okay, ich habe da jetzt so im Kopf zum Beispiel, ich habe auch mal mehrere Bücher über Wein schon gemacht und habe da unsere fränkischen Winzer besucht und bei einem bin ich mal angekommen, so am Spätnachmittag und war so eine große alte Scheune und so ein kleiner Spalt die Tür auf, niemand hat reagiert, ich bin dann da so rein, schieb die Tür auf, komm dann näher ran und dann war so ein großer Holzbottich und die ganze Familie war da drin gestanden, Vater, Mutter, 3 Kinder und die haben die Reben gestampft und hatten einen Heidenspaß, haben mich erst gar nicht bemerkt, haben gesungen und gemacht und getan und währenddessen eben ihren Wein produziert. Habe ich mir gedacht, es gibt schon noch die Momente, aber gut, manchmal.
Ja. Wie gesagt, stören tut es nicht, weil du weißt es. Hm. Und was man auch weiß, es ist ja dann für ein schönes Produkt, wo man am Ende einfach stolz drauf ist und Freude hat. Also mich stört es dann in dem Moment nicht. Klar, planbar wäre schön, aber es ist auch rein, wenn du sagst, eben von der Planbarkeit ist auch, ich habe 8 gern Lagertanks. Und von Anfang September müssen dann 4 Tanks leer sein und leer bleiben. Und Worst Case ist, dass dann halt erst, dass sie 5 Wochen leer stehen. Aber du kannst zwischendrin nichts machen. Das ist wie so, sie müssen leer sein, weil dann, wenn es soweit ist, wird produziert.
Ja, also das ist auch was mir aufgefallen ist. Also weil du sagst ja gerade, ihr seid auch sehr, sehr klar strukturiert und klare Planung. Und ich finde es eine unglaublich saubere Brauerei und eine unglaublich gut strukturierte Brauerei, wo alles auch seinen Platz hat und seine Farbe hat und alles genau geordnet ist. Und das erlebt man auch nicht so oft. Okay. Also muss ich wirklich sagen, ganz, ganz toll und fällt mir auf jeden Fall ganz positiv auf. Und gerade wenn man, glaube ich, auch mit so vielen verschiedenen Werkstoffen arbeitet, ist vielleicht auch wichtig, dass man da besonderen Wert drauf legt, damit eben alles so auch da gehört, wo es da bleibt, wo es hingehört, sagen wir mal so. War das auch schon immer so oder ist das so ein bisschen dein Einfluss gewesen, das so zu strukturieren?
Nein, das ist eigentlich unser beider Einfluss. Also die Partnerin muss jetzt weghören. Zu Hause, ich habe mal einen Begriff gehört, der ziemlich gut passt, strukturierter Chaot. Das ist, was zu Hause zutrifft. Und hier ist, ja, wir haben uns das System, wir haben auch ein Qualitätsmanagement eingeführt. Und das ist sehr stark der Vater, der Treiber. Der hat das halt vom Job auch.
Ja, bei 2 Personen ist das schon gut.
Ja, immer mitverfolgt. Und wir haben das wirklich, also es gibt eine ganze Struktur mit Prozess beschrieben und mit Rezepturen und mit Reinigungsplänen und. Also das Ganze, was wir auch gesehen haben, ist mit den Farben, dass unser interner Farbcode mit Rot ist dreckig, muss gereinigt werden, nicht don't use. Mhm. Grün, wie du jetzt am Zapfhahn siehst, ist gereinigt und desinfiziert, ready to use. Ja. Und Gelb ist gereinigt, aber nicht, noch nicht desinfiziert. Mhm. Einfach dass wenn du am nächsten Tag, also ich kann ja rauslaufen und am nächsten Tag krank sein, und wenn was gemacht werden muss, ist wie klar, okay, das ist sauber oder das ist nicht sauber. Einfach,
ja.
Zum Teil ist es ja optisch schon ersichtlich, aber es ist mir so ein bisschen ein ja, für uns auch das strukturierte Arbeiten, das gehört für uns mit dazu.
Cool.
Und also auch die von der Philosophie, wie du halt siehst, die Schläuche liegen drum, wie es sein muss, wir müssen arbeiten. Das ganze Zippen, das mache ich dann morgen. Früher habe ich es noch angehängt, aber ja, 12 Stunden reichen auch. Müssen nicht immer 15 sein. Und ja, dann ist ja auch die Haltung kann sein, ja gut, ich komme ja morgen wieder. Kann es ja liegen lassen. Gibt es nicht. Das wird aufgeräumt, alles gespült, die Schläuche aufgehängt und dann morgen, wenn ich komme, wird es wieder aufgebaut, sauber. So, das gehört wieder dazu. Das ist für uns, so wie es in der Flasche dann daherkommt, muss es auch in der Brauerei aussehen. Und für mich ist schon, ja, es dürfte schon wieder ein bisschen mehr. Aber es hat alles Zeit.
Ja, und wenn du schon die Flasche ansprichst, muss ich sagen, also ansprechend sind sie auf jeden Fall, die beiden, die jetzt da stehen. Was ich sehr interessant finde, ihr habt ja bei dem Schweizer Flaggenlogo jetzt auf einmal rot durch grün ersetzt. Darf man das so einfach?
Es ist A, nicht die Schweizer Flagge, weil die wäre ja quadratisch.
Ah, okay.
Oder es ist ein Kreuz. Es ist ein Plus. Also das Logo ist Gen Plus von Don.
Ah, okay.
Ich weiß, mit dem Rot und dem Kreuz, das, man landet automatisch bei Schweiz. Das soll auch ein bisschen darauf hinweisen. Aber grundsätzlich, wenn du die Flaschen vielleicht angeschaut hast, schon alle unsere Bier haben eigentlich denselben Auftritt. Mhm. Und es ist nur die Farbe vom Streifen der Ende. Wird langsam schwierig mit den grünen Nuancen, dass sie unterscheidbar sind, aber...
Also keine Blasphemie auf jeden Fall für einen normalen Schweizer. Sagen wir mal, sehr schön. Nein, und es ist optisch wirklich sehr schön und hat ja auch so ein bisschen den Anklang auch an den Wein vielleicht so ein bisschen.
Ja.
Also dann bin ich mal gespannt. Bei dem einen ist das Sauvignon Ale und das andere heißt Vigneron. Da bin ich auch mal sehr gespannt.
Eine Cuvée. Mhm. Genau.
Ja, also wenn du nichts dagegen hast, ich freue mich sehr, wenn wir was probieren können.
Ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen über Sauvignon Ale.
Mhm.
Lass uns das doch öffnen.
Ich sage ja immer, man kann nicht über Bier reden, wenn man es nicht probiert.
Aber ich kann noch während dem Öffnen und während dem Einchecken noch
unbedingt
zur Etikette ganz kurz noch, weil das finde ich schon noch. Das Design kommt von einem Sizilianer, also wohnt in Deutschland, Rheinfelden, ist Sizilianer ursprünglich, Physiotherapeut und als Hobby Grafiker. Und das ist wirklich auch so ein Perfektionist und das hat sehr lange gebraucht, sehr viele Iterationen, um dann auf das Produkt, auf die Etikette zu kommen. Aber das Resultat lohnt sich definitiv und ist auch eben, der macht das nebenbei, hat eine Druckpresse von 18 Schieß mich tot im Garten stehen, also unsere Bierdeckel hat er von Hand
auch
gepresst, also gedruckt.
Mhm.
Ja, ist wirklich ein. Und was ich nicht wusste, sein Bruder wohnt in Neuenhof. Das hat sich dann herausgestellt.
Ja, das ist ja unglaublich.
Ja,
ja, Wahnsinn. Also das ist dann wirklich so Handproduktion alles. Ja.
Also die Etiketten natürlich nicht mehr, aber die Bierdeckel, die wir noch haben, sind im Moment noch Handproduktion. Ja. Also kannst du nicht mehr zahlen, aber es ist im Moment noch part of. Aber es ist auch die Etikette, wenn du das Haptische. Das ist auch das Papier ist ein bisschen teurer, ist hochwertiger. So einfach der ganze Auftritt auch das von außen schon wieder spiegeln, was dann auch der Inhalt sein soll. Ist natürlich immer subjektiv. Über Geschmäcker müssen wir nicht diskutieren, das ist wie es ist. Aber ja.
Und da haben wir jetzt das Bier unfiltriert in der Flasche.
Genau.
Oder macht das noch eine Flaschengärung? Oder
ja.
Ist das,
also alle unsere Biere drucklos abgefüllt und dann Flaschengärung. Boah. Das ziehen wir komplett durch. Darum auch die Manometer, die du hier in der Wärmezelle siehst. Das hat Qualitätskontrolle, dass wir wissen, die Hefe hat ihren Job gemacht und es ist ausgegoren und keine Bombe.
Und schon wieder viel Mathematik, ne? Gar nicht so ohne.
Mhm.
Ja. Okay, na wunderbar. Also optisch schon mal sehr, sehr schön. Also Geheimnisvoll.
Ja, Tageslicht fehlt natürlich.
Ich weiß, aber das Gute ist, wenn man viel bei Bierwettbewerben ist, dann ist man gewohnt, dass das Licht, also es soll ja immer perfekt sein, ist es meistens nicht. Und damit hat man so eine persönliche Kalibrierung. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wirklich ein richtig schönes, sehr helles, angenehmes, so gelb, aber mit so einem leichten Weinstich irgendwie auch ist, oder? So ein bisschen Grünstich. Und Schaum. Also das ist ja auch immer ganz schön bei dem Bier, wenn so ein kleiner, feiner, weißer Schaum oben drüber steht. Also auf jeden Fall im Glas schon mal sehr faszinierend. Und dann sage ich mal Prost.
Prost. Schön, bist du da.
Ja. Ah. Interessant, da habe ich jetzt viele so klassische Fruchtnoten, so Birne, Apfel, aber auch ein bisschen Stachelbeere und so. Ganz natürlich jetzt relativ frisch,
ja,
sozusagen, aber ist auch gut.
Aber das sind so die Noten, die dem Sauvignon Blanc auch.
Bisschen Kiwi auch, finde ich. Ganz interessant, ja. Ja, dann kommen aber auch schon so Hefenoten, bisschen eine alkoholische Note und. Ja, so klassische weinige Aromen kommen auch rüber, so Weißwein. Ich habe es jetzt schwer es genauer zu definieren, aber auf jeden Fall schon mal sehr komplex in der Nase. Gibt es noch was, das du ergänzen würdest vom Geruch her?
Ich glaube, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Gibt es nichts zu ergänzen.
Und auf jeden Fall auch schön frisch. Also den Eindruck hat man auch, so ein schönes grünes Aroma. Ja, mit allem, was da so dazugehört, so frischer Apfel, frische Fruchtnoten, ein bisschen Zitrus auch, also sehr, sehr schön. Na dann, nur aber. Wahnsinn. Also unglaublich dicht von der Aromatik her, also da passiert ganz, ganz viel. Das ist ein sehr, sehr starker Körper, sehr selbstbewusster Körper, schöne, mussierende Atem im Mund, also ganz, ganz toll, wie es den ganzen Mund ausfüllt und sich dann noch mehr so entfaltet, dann kommen auch wieder diese fruchtigen Aromen, gerade so Apfel, Apfelschale auch so ein bisschen, dann auch so in die Zitrusrichtung, Ananas. Und also was mich total begeistert, ist dieses Dichte, also das hat einfach, das übernimmt die Führung sozusagen und bis zum Ende des Trunks ist dieses Bier selbstbewusst da und Wahnsinn.
Und bleibt schön im Gaumen, nicht penetrant. Die Bitter, also ist überhaupt nicht bitter, ist eine schön rund, süffig, also gefährlich süffig, hat doch 6 Volumen.
Und es ist eins der ganz wenigen Bier-Wein-Hybride, wo wirklich beides gleichberechtigt da ist. Also du hast ganz klar diesen Bier-Eindruck und auch vom Mundgefühl, vom Finale her rundherum, das ist ein Bier, aber es ist auch ein Wein. Also du hast wirklich diese fruchtigen Aromen, du hast diesen, vor allem im Nachgang dann sehr, sehr viel, was dann nochmal bleibt, nochmal wiederkommt und da sind sehr viele Weinaromen dann da. Und das ist tatsächlich ein schönes Zusammenspiel von den beiden Welten und dadurch, dass es so dicht ist, sind die eben auch miteinander ständig im Austausch. Und fallen auch nicht auseinander. Das ist wirklich sehr schön.
Das sind so ein bisschen die Süße vom Malzkörper und die Säure vom Wein. Und das balanciert sich schön aus.
Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Genau, ja. Das Säure-Süße-Spiel ist auch ganz toll. Also das kann ich verstehen, dass das so beliebt ist. Absolut. Und es ist wirklich, also das glaube ich, holt auch viele Leute ab.
Eben auch nicht die Ich sag mal, gibt ja viele, die sagen, ich bin kein Biertrinker. Leider vorzugsweise hört man zumindest in der Schweiz immer noch von Frauen viel, ich trinke kein Bier. Und wenn man sie dann abholt, ja, was ist denn das, was stört, ist meistens ja das Herbe und das Grasige und einfach so, die Bitterkeit. Und dann das Malz, also so die Kombination, denken halt die meisten noch an ein Lagerbier und that's it. Und wenn du dann sowas auftischst, ist das, wow, okay, aber das habe ich auch gern. Ja, das ist auch Bier. Punkt.
Punkt, ja.
Ja. Das fehlt ein bisschen von der Kultur in der Schweiz, finde ich. Es hat eine schöne Vielfalt, aber so von der Bierkultur, also wenn ich es vergleiche mit Belgien, da gehst du in den Supermarkt, Regal voll, du gehst in die Gastronomie, ist nicht, bring mir ein Bier, weil funktioniert nicht. Ist dann Ja. Da funktioniert es eher mit Bringen Wein, weil nicht so eine große Auswahl. Ja. Aber ein Bier, das, die Vielfalt, das finde ich ist schon, ja, dürfte ein bisschen mehr zelebriert werden. Mhm. Hat schon ein gutes Niveau erreicht, aber so ja. Der letzte, was mir aufgefallen ist, dass dieses und letztes Jahr, es gibt im Dorf, wo meine Eltern aufgewachsen sind, gibt es eine Karstwanderung, also eine, so eine Wanderung von Dorf zu Dorf. Es gibt an der Kirche eine Krippe aufgebaut und das ist Tradition, da gehst du einfach als Familie, als Kollegen, du gehst auf diese Wanderung und dann an der Krippe gibt es etwas zu trinken. Und du schaust in die Runde und es gibt schon Glühwein, aber also eigentlich ist Bier dominant. Und Mann und Frau, also weißt du das nicht, die Frau ist dann eher auf Wein und auf, das ist einfach, alle trinken Bier, Punkt. Und auch die schweren Sachen, und die, also es,
ja, also das funktioniert in Belgien überhaupt erstaunlich gut. Also letztes Jahr war ich auch wieder zur Brussels Beer Challenge in Belgien und da hatte ein Freund von mir zufällig in seinem Auto noch ein Fass Bier, ein Collaboration Brew, den er in Franken gemacht hat mit einer Brauerei dort und der war eben noch übrig von der Veranstaltung. Und dann haben wir gesagt, abends, du hast ein Fass Bier in deinem Auto. Das könnten wir doch jetzt eigentlich, ne? Und sind dann zum Dorfbrunnen und haben dann an den Dorfbrunnen dieses Fass aufgestellt und angezapft. Und einer hat mit seinem Handy noch ein bisschen Musik gespielt. Und dann haben wir eigentlich gedacht, mal schauen, wie lange, bis die Polizei kommt. Aber das Gegenteil ist passiert. Die ganze Nachbarschaft ist gekommen und die Leute von der Kneipe nebenan sind gekommen. Und dann haben wir da mehr oder weniger so ein kleines Dorffest spontan organisiert. Und das hat mal wieder gezeigt, wie doch in Belgien das Thema Bier gut gelebt wird und anders gelebt wird vielleicht als in vielen anderen Ecken. Und ich muss sagen, mich erinnert das auch ein bisschen an belgische Biere, weil es so ein individuelles Bier ist. Also in Belgien ist es ja so, dass man doch ziemlich viele Biere hat, die immer für sich selber stehen. Also ein Duvel oder ein solche Sachen, die Trappistenbiere sowieso, aber oder auch Delirium oder so. Es gibt ganz viele Biere, die man auch erkennt, weil sie halt so wie sie sind, sehr einzigartig sind und sehr speziell sind. Und es eben nicht darum geht, noch ein Pilz zu sein, sondern eben seinen eigenen Charakter zu bewahren. Und das finde ich hier ist auch sowas, das könnte auch für sich alleine stehen. Also wenn es keinen Begriff Bier oder Wein gäbe, dann wäre das so ein eigenes Getränk, was irgendwie so sich selber definiert. Und das ist natürlich auch was Besonderes, weil das gibt es so sonst nicht. Und wie gesagt, finde ich in der Komposition her ganz, ganz schön. Und toll ist eben auch, dass so die perfekte Mariage, sagt man ja immer, sind zwei Sachen, die zusammenkommen, die für sich gut sind, zusammen besser sind als alleine und keiner gewinnt. Und das, finde ich, hat man hier so. Also, dass eben nicht entweder das Bier oder der Wein am Ende so die Oberhand hat und dass auch wirklich beide Komponenten so zusammenpassen, dass es insgesamt was Schöneres noch ergibt, wo man wirklich schön merkt, dass zusammenkommt. Und da passen halt die Eigenschaften. Also gerade die Kohlensäure betont das sehr schön, bringt die Aromen sehr schön rüber. Der Malzkörper trägt es dann aber wieder bis zum Schluss und so. Also es kommt alles irgendwie so zusammen. Das macht das wirklich ein ganz, ganz tolles, schönes Bierchen. Also vielen Dank. Okay, tolles Erlebnis.
Ja, man muss auch sagen, und viele verwechseln. Es ist immer lustig, wenn dann die Leute, ihr habt doch so ein Bier mit Wein. Nein, es ist kein Bier mit Wein. Absolut nicht. Das ist zusammen vergoren. Es ist nicht ein Biermischgetränk mit Wein, sondern es ist, wie man die Gewürze noch zum Kochen gibt beim Bier, gibt es halt den Saft dazu und dann mit der Hefe.
Also wie viel darfst du überhaupt verraten? Also da willst du verraten, so wie viele Anteile das zum Beispiel sind mit Bier und Wein oder also irgendwie so ein bisschen, wo du sagst, also wie gesagt, nur was du sagen möchtest.
Man kann es ja mal schätzen. Wenn du so viel, weißt du, das kommt ja sehr kräftig daher auch von dem.
Also ich meine, gut, ich kenne das Grundbier nicht, aber geschätzt würde ich vielleicht sagen, so vielleicht 70% der Bieranteil. Und vielleicht so 30% der Saftanteil. So.
95.
Oh, ne? Dann, okay, dann, ja.
Geschluckt. Nein, also.
Na dann machen die Trauben aber einen super Job. Ja.
Ja. Gut, das Geheimnis steckt danach im Verarbeiten der Trauben. Ja. Da gehe ich nicht rein.
Nein.
Das haben wir
optimiert. Musst du ja auch nicht.
Ja. Aber ja, das ist
toll.
Das ist ein bisschen das Wissen, was wir aus dem Wein machen, halt mitbringen.
Genau. Ja, ich denke halt, je größer auch der Bieranteil ist, umso besser muss man schon auch auf der Bierseite arbeiten, dass es zwar da ist, aber sich zurückhält und diesen Wein dann aufnehmen und entsprechend zur Geltung bringen kann. Mhm. Und das ist natürlich, je höher der Anteil ist, umso schwieriger, das dann zu machen. Schön. Und dadurch hast du aber dann auch nicht ganz so viel Alkohol wahrscheinlich am Ende, oder?
6.
Naja, gut, ist ja schön. Für Bacon und normales Bier.
Knapp Bier. Ja. Genau. Ich hab letztes Jahr waren wir an der Konferenz Trends in Brewing in Löwen. Und in diesem Rahmen habe ich dann mit einem ehemaligen Brauer von Schuff Abend mit dem noch im Gespräch gewesen. Irgendwann hat er mich angeschaut. Also, weißt du, also ganz ehrlich, alles unter 6 Volumen ist Limonade. Und man weiß, Schuff 8,5 und den Dreh.
Ja.
Darum ist das jetzt für mich so ein Running Gag, auch bei den Führungen, wenn wir dann Bier trinken mit 5,2 ist, ja, wir trinken jetzt noch Limonade, es geht dann später ins Bier.
Ja.
So zieht sich die Story dann ein bisschen durch.
Apropos, weil wir gerade bei Trends in Brewing sind, ja. Das geht da jetzt sehr stark auch in die Richtung entweder alkoholfreie oder überhaupt ganz andere Getränke als Bier, die aber aus einer Brauerei kommen, hin. Merkt ihr da was von dem Trend? Habt ihr da eigene Ambitionen in irgendeiner Art und Weise?
Ist natürlich omnipräsent, also wenn du es nicht merkst, dann bist du ein bisschen blind im Markt, das schon. Aber wie gesagt, mit unserer Größe ist wie so, wir fokussieren jetzt auf die Genussschiene mit schönen Bieren und das Alkoholfreie, das können die Großen sehr, sehr gut.
Ja.
Also, wir sind immer noch nicht so Fan rein aromatisch. Es fehlt halt was. Das ist im Off-Flavor Alcohol-Free. Aber nein, es ist nicht falsch verstehen. Aber es ist für uns im Moment ist es. Ja. Wir fokussieren auf das, was mit unseren Anlagen möglich ist, wo wir Freude haben. Und das Alkoholfreie gibt es. Ja, sollen die anderen noch machen. Ich sage nicht, dass wir es nicht machen oder dass wir nicht irgendwann auch in die Richtung was machen, aber im Moment eigentlich ausbauen mit dem, was wir haben. Ich glaube, da wir so klein sind, gibt es noch genügend Platz für die Produkte, auch wenn der Alkoholkonsum rückläufig ist. Ja. Aber weil es ja eigentlich ein Produkt ist, das eher im höheren Preissegment und eher als Genuss gedacht ist, auch mit Food Pairing, habe ich gesagt, okay, das ist weniger Alkohol, dafür Qualität. Und das ist, wofür wir einstehen und mal schauen. Eben.
Ich kann nicht sagen,
was in 5 Jahren ist.
Aber ich denke
die,
auch.
Die Idee also ist schon, dass wir eigentlich das, was wir jetzt können, richtig gut machen. Und
Ja, ich denke auch, es wird auf jeden Fall auch mittelfristig für richtig gute Produkte auf der alkoholischen Seite auch immer Platz sein. Das auf jeden Fall. Und gerade wenn man von gehobeneren Gastronomien und gehobeneren Ansprüchen redet sowieso. Und wer weiß, also ich sehe euch jetzt sicher auch nicht, ein alkoholfreies Pilz zu machen. Aber was ich mir total vorstellen kann, vielleicht irgendwann mal, ist halt ein kreatives, spannendes Getränk auf Fermentationsbasis, wie auch immer. Vielleicht unter Verwendung von Früchten, Kräutern, was auch immer. Sowas zu machen, was dann zum Beispiel eben auch in einer höheren Gastronomie stehen kann als niedrig alkoholisches oder alkoholfreies Getränk, um dann eben aber trotzdem eine spannende, interessante, aromatisch vielfältige Wahl, Alternative darzustellen jetzt zu so einem Bier, weil das wäre ja auch komisch, wenn man so ein wunderschönes Bier nimmt und als Alternative dann ein normales alkoholfreies Lager, das ist dann
ja, wenn, dann würde ich es schon anders versuchen, aber ja. Ich glaube, in der ganzen Diskussion über das Alkoholfreie, ich habe auch schon vieles probiert und spannend für mich finde ich die Getränke auf Teebasis, muss ich sagen. Da gibt es wirklich schöne Sachen.
Ja.
Und das, wenn, dann könnte ich es mir in die Richtung vorstellen. Nur mit Tee als Basis, das gibt ganz schöne Sachen.
Ja, also wer für mich da sehr vorbildlich ist, ist Theo Musso in Italien mit seinem Botanik. Also ob du das schon mal probiert hast, das sind mittlerweile eine ganze Range von verschiedenen Getränken, die eben mit ganz vielen Kräutern und Früchten und so weiter arbeiten und das macht er sehr schön. Oder eben zum Beispiel auch viele Kombucha-Geschichten oder so. Also da gibt es tolle Sachen. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig, fand ich nur spannend, wenn du eben gerade davon redest, weil ich war vor 2 Jahren bei der Trends in Brewing und da war das eben auch großes Thema und jeder versucht halt da irgendwie so seinen Umgang damit zu finden. Ja. Aber
es war Topic Nummer 1.
Ja.
Also, ja, klar. Grundsätzlich, also man muss ja ein bisschen realistisch sein, wenn die großen Brands voll draufsetzen und auch noch ihre Mühe damit haben, gerade wenn es um Körper geht, also wie sollen wir das als Kleine dann entsprechend in dem Bereich so hinkriegen? Also das ist David gegen Goliath, weiß nicht.
Nee, ich glaube, das geht nur in der kreativen Nische eben, wo man dann gucken kann und da. Ja, wer weiß. Also kann sich ja noch was ergeben. Das heißt aber, so ein Bier jetzt steht zum Beispiel hier dann in guten Restaurants. Da kriegt man doch, wo kriegt man euch in der Schweiz, wenn man jetzt so.
Ein bisschen quer durch die Schweiz. Wir haben in der Region Luzern gibt es einen Händler, der uns in schöne Locations reingebracht hat. Mhm. Ich weiß zum Teil selber nicht, wo wir drin sind. Wird mir dann über Ecken wieder zugetragen. Meine ganz schöne Adresse ist natürlich in Zürich das Dolder. Unter anderem oder auf dem Bürgenstock in Villa Honeck. Das sind so die renommierten 5 Sterne in der Schweiz. Das steht tatsächlich das Sauvignon auch dort.
Perfekt.
Und sonst eher gehobene Gastronomie. Es gibt in der Region ein paar Restaurants, die es haben. Wir gehen bis Genf. Dort gibt es ein Thai-Restaurant. Die haben dann eine eigene Rezeptur. Also wenn du dich umdrehst, die 2 Paletten in deinem Rücken, die sind jetzt frisch abgefüllt.
Aha.
Die gehen dann nach Genf. Das ist wirklich ihre Rezeptur für sie entwickelt, eigenes Label. Genau, so Sachen machen wir auch noch.
Sind da dann Thai-Kräuter im Einsatz oder so?
Nö, ja, Koriandersamen.
Ah ja, okay.
Ja, okay. Genau.
Ja.
Und zum Glück ist so ein bisschen vom Hopfen
spannend,
die Zitrusnote halt abzudecken.
Ihr seid ja auch bei Bierwettbewerben relativ erfolgreich. Hilft das dann auch im Absatz?
Kommt immer darauf an, was man damit macht.
Okay.
Wir haben da jetzt 3-mal mitgemacht bei den Finest Beer Selection von Meininger Dömens. Und das ist für uns eigentlich, ich sage jetzt, der Wettbewerb zum Mitmachen, weil es halt vom Konzept auf uns zutrifft. Es ist blind degustiert, es ist nicht kategorisiert. Und das ist das, was uns dazu bewogen hat, mitzumachen, wie zu sagen, das ist ja nicht, wo teilst du das Sauvignon Ale ein? Klar, können sagen, okay, Italian Grape Ale. Ist es dann eine Kategorie an dem Wettbewerb? Und so.
Ja.
Genau. Und dann ist zum Teil Alkohol vorgeschrieben und wir sind nicht so auf die Stilschiene fokussiert, sondern das Ziel ist einfach ein schönes Genussbier zu machen, ob das jetzt 100% in die Kategorie Pale Ale oder Amber Ale passt, interessiert uns, das klingt jetzt vielleicht blöd oder hart, aber es interessiert uns in dem Moment nicht. Es geht in die Richtung, aber es ist so gemacht, wie wir finden, dass es Spaß macht.
Ja.
Und ja, wenn du am Wettbewerb mitmachst und es ist halt vorgegeben, Alkohol ist 5, zwischen 5 und 7 und du hast 7,5, ja, dann bist du raus. Und von dem her macht es eigentlich für meine Dömens macht es eigentlich Sinn, diese Finest Beer Selection, weil es halt wirklich ohne Kategorie und einfach blind. Und es werden alle, es wird nicht das Beste gesucht, das finden wir auch. Es ist nicht das beste Pale Ale, sondern es ist einfach, alle über 90 sind ausgezeichnet und wird wertgeschätzt. Punkt. Und das von der Philosophie finden wir das halt schön.
Ja.
Da haben wir dort mitgemacht. Und klar, du hast dann eingereicht die beiden Produkte, die jetzt vor uns stehen, Sauvignon Ale und Vignero, haben wir auch mal gesendet, weil das sind die Steckenpferde und gefunden wird. Ja, wenn wir aussuchen müssen, was uns auszeichnet, sind es sicher die beiden.
Ja.
Und die haben dann, was war es, 92 Punkte war es beim Sauvignon und 91 beim Vignero. Und umgekehrt. Dann war es im 2024, war der Sauvignon mit 96 Punkten, Vignero 93.
Ja.
Und jetzt letztes Jahr im 25 war das Sauvignon wieder 91 und das Vignero 95 und dann haben wir dort aber das gesamte Sortiment mal eingeschickt. Einfach als Baseline mal zu schauen, wo wir stehen und sind dann 6 von 9 sind über die 90 gekommen. Und zwar eben die 95. Also ganz daneben sind wir nicht.
Ich wollte gerade sagen, das müsst ihr schon was richtig machen. Und dazu muss man ja noch sagen, dass 95 und 96 wirklich Ausnahmewerte sind. Also das wird jetzt nicht reihenweise vergeben, sondern da gehört schon was dazu. Das ist natürlich schon cool. Und ein bisschen muss man zur Entschuldigung der Wettbewerbe natürlich noch sagen, es ist halt nicht so einfach. Ne? Wenn du so einen Wettbewerb machst, musst du ja kategorisieren in irgendeiner Form. Sonst tun sich die Brauer ja auch schwierig, irgendwas einzureichen, weil sie halt nicht wissen, wo. Mhm. Und deswegen ist bei größeren Wettbewerben halt so, dass man eine Kategorisierung braucht. Aber nichtsdestotrotz bin ich da völlig bei dir. Das erzähle ich auch immer allen Judges in der Ausbildung. Im Grunde, den Brauer interessiert das erstmal nicht. Also der sagt nicht, ich schlage jetzt das Lehrbuch auf und will jetzt das perfekte Pilz oder was weiß ich was brauen, meistens zumindest, sondern man sagt eben, okay, was passt zu mir, was ist meine Historie, was ist meine Idee, was ist mein Bier sozusagen und das mache ich jetzt und vor allem auch, was verkauft sich unterm Strich, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt und ob das dann am Ende in irgendeine Kategorie, irgendeines Wettbewerbs irgendwo reinpasst, ist eine ganz andere Frage und also das ist auch einer der Gründe, warum viele kleine Brauereien in Franken gar nicht mitmachen bei Wettbewerben, weil sie gar nicht wüssten, wo sie dann ihr Bier da rein sortieren sollen. Und insofern also hat beides, finde ich, seine Berechtigung. Aber ich finde es schon spannend, insgesamt so der Einfluss von Bierwettbewerben. Ich sehe es weniger direkt beim Verbraucher, sondern oft eben so bei diesen Zwischenhändlern, weil die oft einfach ein bisschen gucken, weil sie überfordert sind mit Tausenden von Brauereien und dann nach irgendwas ja gucken müssen, welche nehme ich denn in mein Sortiment. Und dann ist so eine Wettbewerbsgeschichte natürlich immer ein Anhaltspunkt, wo man sagen kann, okay, so schlecht können die nicht sein. Und dann probieren wir es halt mal mit denen. Und insofern, das ist schon spannend.
Ja, aber am Schluss ist es subjektiv.
Ja.
Und das ist, du kannst, also das siehst du dann an den Finest Beer Selection. Das sind alles technisch saubere Biere.
Mhm.
Weil du hast ja die Möglichkeit, alles zu probieren am Schluss nach der Siegerehrung.
Ja.
Und da gibt es Sachen, wo du sagst, ja, ist nicht mein Stil. Schmeckt mir so nicht, aber ist sicher technisch, das ist als Judge eigentlich das Schwierigste. Zu sagen, okay, ist nicht mein Favorit, aber ich muss das differenzieren, sagen, okay, das ist technisch sauber gemacht und so. Von daher,
ja
also sie sind gut, aber ob es dann wirklich sich verkauft und
das ist sowieso nochmal ein anderes Blatt. Also das wissen wir ja generell. Also viele Biere, die am Markt ganz großartig funktionieren, werden niemals eine Medaille gewinnen. Aus verschiedensten Gründen. Aber das ist halt auch nochmal so ein Unterschied. Aber ich denke mal, das ist genau der Punkt. Also bei Bier-Judges hat man immer den subjektiven Level sozusagen. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wenn man dann eben zu einem Bier-Judge in dem Level wird, dass man es schafft, sich ein bisschen zu objektivieren und zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi nur noch erstmal so ein Messinstrument, also wo ich praktisch die Werte, die der Wettbewerb vorgibt, für gewisse Stile zum Beispiel in mich hineinnehme und dann vergleiche ich das, was ich da trinke oder verkoste, eben mit diesen Werten und dann kann ich sagen, passt das oder passt das nicht. Es dreht sich dann ein bisschen um, wenn man dann am Finaltisch ist, wo dann eben nach mehreren Runden vielleicht nur noch 10 übrig geblieben sind, die alle in den Werten wunderbar sind, weil dann kommt es wieder auf eine Subjektivität an, weil man dann natürlich sagen muss, okay, die sind alle erstmal top, aber trotzdem kann bei dem einen oder anderen Wettbewerb halt nur einer Gold gewinnen oder so. Und dann muss ich da einen Konsens auch schaffen. Aber ich muss eben auch meine Meinung oder meine Wahl dann auch begründen können. Mhm. Und das macht dann die Sache auch wieder spannend. Ja, also nochmal vielen Dank für dieses tolle Bier. Also das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, tolle Überraschung. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Sehr schön. Dann würde ich ganz kurz...
Ah, die Brauerei ruft.
Ja.
Sehr gerne, machen wir wieder einen kleinen Break.
Einen kurzen Check.
Passt, okay, wir schauen mal, ob alles noch läuft.
Genau.
So, also wir sind wieder weiter am Verkosten. Wir müssen aufpassen, weil die Hopfengabe noch kommt. Und die darf natürlich auf gar keinen Fall vergessen werden. Das wäre irgendwie doof. Vor lauter Bier verkosten. Ja, und jetzt haben wir das dunkelgrünere von den beiden Bieren. Und das heißt Vigneron Cuvée du Patron. Also... Das,
genau.
Die Cuvée des Patrons, also des Oberhaupts? Oder?
Genau, das ist die Kreation vom Vater.
Mhm.
Also das Brand dahinter. Die Idee war grundsätzlich, wir sind Fan vom Sauvignon, können es aber einmal im Jahr produzieren, dann, wenn es die frischen Trauben gibt, und dann hat es so lange, wie es hat. Und dann war die Frage, ja, wie können wir das Ganze... Naja, imitieren, ein Sauvignon Blanc imitieren ohne Trauben. Da gibt es ja in der Hopfenwelt schöne Hopfen, Aromahopfen, die ähnliche Aromakomponenten eigentlich haben. Und die haben dort reingepackt, haben es leicht angesäuert. Und es gibt dann so ein schönes, erfrischendes Bier, das dann mehr von den Noten Richtung Litchi, Grapefruit geht. Mhm. Bisschen mehr Säure als das Sauvignon. Das wird auch an dem Festival so, ein Champagnerbier oder ein Bier, das nach Champagner schmeckt. Mhm. Das wäre das. Also und es wird auch gerne verwechselt, respektive, ich kann mich noch erinnern an der Finest Beer Selection, mach's mal auf.
Ja, gerne.
An der Finest Beer Selection bei der Verkostung, dann Schluss nach der, bei der Bierbar, sagen wir so, sind sie nachgekommen und gesagt, ja, eben wenn das so nach Wein schmeckt, das muss ja viel mehr Traubensaft verarbeitet sein als beim Sauvignon. Ich dachte, ja, null. Kein Schluck.
Krass.
Aber was wie? Kann ja nicht sein. Ich dachte, ja. Kommt dort auch sehr der Weincharakter durch.
Mhm. Also was ich da ja prinzipiell schon mal ganz toll finde, ist ja überhaupt der Ansatz. Also weil das ja jetzt ein komplett komponiertes Bier ist sozusagen. Ja. Also wo man wirklich gesagt hat, ich weiß, wohin ich will. Mhm. Und ich überlege mir, wie komme ich da hin und baue dann eben die verschiedenen Komponenten, egal ob das Hopfen oder eben die Säuerung, die Hefe, alles so zusammen, dass ich am Ende dabei rauskomme. Und das, genau, finde ich, ist ja eigentlich die wirkliche Handwerkskunst, sage ich mal, wenn ich vor Augen ein Produkt habe, wo was als Ergebnis dabei rauskommen soll und eben weiß, welche Weichen ich wie wann zu stellen habe, um da am Ende hinzukommen. Und weil es eben kein Zufallsprodukt ist, sondern eben ein sehr bewusstes. Und das ist von vornherein, finde ich, schon mal aller Ehren wert, weil das wirklich eben heißt, man kann die Klaviatur seiner Profession spielen, um am Ende eben dahin zu kommen, wo man will. Also von der Optik her muss ich sagen, ist es fast noch ein Tick weiniger als das Sauvignon, also ein bisschen heller.
Genau.
Aber auch eine schöne, so eine goldene Farbe, wieder mit einem leichten grünlichen Stich wahrscheinlich.
Das ist hier. Ja, das kommt.
Kommt vielleicht von da drüben, aber auf jeden Fall. Naja, also im positiven Sinn. Also Wein hat ja auch oft, wenn der so golden ist, so ein bisschen so ein leichtes grünliches, das finde ich, aber egal. Und wieder wunderbarer weißer Schaum. Also der ist auf jeden Fall hier auch wieder gemein mit dem anderen.
Genau, und eigentlich eben das Ziel war wirklich, die Aromatik in den Vordergrund zu stellen. Und der Körper ist schlank.
Also von der Nase her finde ich, also blöderweise weiß ich es jetzt. Deswegen kann ich natürlich sagen, es wirkt ein bisschen hopfiger. Aber in dieser Hopfigkeit sind es tatsächlich genau diese Noten, die man eben auch mit Wein assoziiert. Also wir haben wieder eben so Früchte, Apfel, Stachelbeere, aber dann geht es eben so auch in süßere, wie du vorhin Litschi gesagt hast. Für mich so die Litschi, die man so aus der Dose nimmt, finde ich so. Und wieder im Hintergrund so weinige Noten. Das finde ich auch total spannend. Also toll. Prost. Ja, dann. Also ich kann die Judge-Kollegen verstehen, weil wir haben eine ähnliche Dichte. Also vielleicht ein kleines bisschen weniger, aber ähnlich wie bei einem Sauvignon von der Intensität her, vom Mundgefühl her, von der Cremigkeit und durch diese etwas höhere Säure noch ein bisschen mehr weinigen Charakter eigentlich, weswegen man dann eben noch verführt ist, eben schneller zu sagen, das ist, da muss mehr Wein im Spiel sein, sozusagen.
Kein Tropfen.
Und der Hopfen hält sich schön im Hintergrund mit seiner Bittere. Das ist auch genau eine Parallele, dass man sehr, sehr wenig Bittere hat. Das ist schon ein bisschen da, aber angenehm. Und Malz spielt tatsächlich auch eine Rolle. Das finde ich auch schön. So ein bisschen Honig, ein bisschen so die klassischen Bierkörpernoten sind da. Und drumherum dann das Fruchtige, was wir gerade so besprochen haben.
Und das ist so, zumindest haben wir etwas Ähnliches noch nicht gefunden, soweit. Zumindest nicht im Schweizer Biermarkt.
Also Wahnsinn finde ich den Nachgang oder das Finale beziehungsweise auch danach, weil du dann wirklich den Eindruck hast, du hast jetzt einen Wein getrunken. Das ist unglaublich. Also ja, weil da kommt genau sowas retronasal rüber, wo du eben erinnert bist, ja, an einen schönen Weißwein. Das könnte jetzt auch ein Silvaner oder Riesling oder irgend sowas sein, der da von hinten wieder kommt. Faszinierend.
Ja. Und das ist ein Produkt, das bietet sich auch im Pairing gut an oder für weitere Spinnereien. Wir haben dann, was wir das Produkt hatten, ein paar Mal am Tisch gesessen und gedacht, ah, es hat so eine schöne Frische, so eine schöne Fruchtigkeit. Eigentlich wäre es cool, ein Sorbet daraus zu machen. So, das war so mal. Und es ist ziemlich häufig wieder gekommen, die Idee, ah, Sorbet, okay. Und dann muss ich sagen, wir haben einen Händler, einen Weinhändler, der hat auch jetzt ausgebaut mit Genussprodukten und der hat von der Region eine Glasse Eismacher, Eiscreme. Und ich habe die probiert und die sind fantastisch. Also der macht wirklich das Einmannbetrieb, macht das von der Basis, biomehlig selber pasteurisieren, mit Butter und er kennt die Produkte, macht die Püree selber, wenn es einen Stracciatella gibt, macht zuerst die Couverture selber und macht dann die also Freak, sehr, sehr gute Produkte. Und ich habe den dann angeschrieben und gesagt, hey, wir haben eine Idee, wir wollen gerne ein Eis machen und ein Sorbet. Und dann habe ich ihn getroffen und das war noch spannend, weil er war sehr skeptisch. Er hat gesagt, ja, ich habe schon mal mit Bier was gemacht und ja, das hat nicht funktioniert, war nicht so. Okay, gut. Probier das und dann schauen wir weiter. Und war dann an einem Beer & Dine bei dem Händler und hat die Biere ein bisschen probiert und hat dann schon was gesehen, das hat die ganze Zeit gearbeitet. So, okay, gut. War in sich gekehrt und hat gesagt, okay, wir probieren das. Und haben dann so ein bisschen gesagt, was die Richtlinien sind, Sorbe, was wir wollen. Und auch beim Eis haben wir dann mit unserem Black Ale noch auf Eiscreme-Basis was gemacht. Und das Sorbe, ich sagte, das intensiv Litchi. Und es ist eigentlich nur die Zuckermasse, die du brauchst für das Sorbe mit dem Bier. Halt im richtigen Verhältnis, sauber eingestellt. Aber wenn du das isst, Litchi.
Wahnsinn.
Einfach Litchi. Und wenn du dann noch einen Schluck vom Vigneron drüber gibst, wie so ein Coup Colonel oder mit Wodka, Zitronensorbe und Wodka, machst du unser Sorbe, ich sage jetzt unser, weil es ist ein Co-Brand mit dem Vigneron. Das gibt dann die Säure, die Süße wieder kompensiert.
Fantastisch.
Haben wir jetzt ein paar Mal das Zwischengang schon gehabt bei den Beer & Dine. Das kommt sehr gut an.
Ja. Und das hat er dann jetzt ganz normal in seinem Sortiment?
Das hat er in seinem Sortiment, genau. Wir haben dann die Logos haben wir verschmolzen. Das ist ein schönes Co-Branding. Okay.
Und wo ist der, wenn man das erleben möchte?
Amberswil, das ist bei Lenzburg. Ist von hier 20 Minuten. Genau. Aber macht das auch nebenbei noch. Und Wintersaison ist er 100% am Arbeiten, im Sommer halt mehr in der eigenen Produktion noch. Ja. Das versuchen wir jetzt ein bisschen zu promoten, weil es schon
hat es
auch verdient. Das ist wirklich
Also die Fruchtigkeit ist wirklich der Hammer. Also ich merke jetzt auch, wenn es ein bisschen wärmer wird, entwickelt es auch noch viel so Ananasnoten mit dazu. Also sehr tropische, exotische Fruchtnoten drumherum. Aber der Weincharakter bleibt. Und also dafür, dass es eben nichts mit Wein zu tun hat, das ist wirklich sehr erstaunlich.
Das ist Bier.
Magst du was verraten zu den Hopfen? Also was ich so kenne, wäre jetzt Nelson Sauvin oder Hanna Tower Blanc oder irgendwie solche Geschichten, aber...
Gut, gib noch einen weiter, dann sind wir schon durch. Motueka.
Ah ja, super. Ah ja, okay.
Das sind eigentlich die drei als Aromahopfen. Und Bitterhopfen ist ja nicht so. Das Brambling Cross.
Ja, wie schafft ihr das, die Bittere so niedrig zu halten? Also bei doch der Menge Hopfen, die da im Spiel ist. Das ist schon...
Late Hopping. Also du willst ja das Aroma, nicht die Bitterstoffe und Säure.
Also das ist...
Wenn du eine gewisse Säure hast im Sud schon, dann wird die Umwandlung der Bitterstoffe gehemmt.
Also auch eine ganz, ganz tolle Komposition.
Schön.
Und das heißt logischerweise auch, deswegen könnt ihr das auch stabil reproduzieren, oder?
Ja,
also weil alles bekannt ist.
Genau.
Kontrolliert ist.
Genau. Super. Und beim Sauvignon hast du halt immer noch den Jahrgangseinfluss. Der spielt halt trotz allem mit.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du gerne irgendwann mal im Leben probiert haben? Mit diesem Spiel mit Wein und Bier?
Boah.
Oder irgendein Traum? Oder von deinem Vater vielleicht auch?
Ich glaube, das, was sie jetzt machen, geht schon in die Richtung, aber jetzt Traum ist übertrieben, wir arbeiten schon dran. Das ist mehr halt wirklich das Austüfteln von noch weiteren Rezepturen mit anderen Rebsorten, einfach zum ein bisschen auch die Charakteristik ins Bier bringen und immer same, same, but different. Hm. So ein bisschen die Richtung.
Und so diese ganze Ecke mit Holzfässern, also in Belgien zum Beispiel die, die Göse-Ecke, beziehungsweise hier so klassische Weinholzfasslagerung wäre für euch kein
Tatsächlich so. Tatsächlich nicht. Das ist, da hast du uns auf dem falschen Fuß erwischt. Wir sind tatsächlich nicht so Fan von Bier im Holzfass. Aha. Weil das ist immer das Naheliegende. Es kommt aus dem Winzer, macht sicher Holzfasslagerung. Also beim Wein braucht es das. Und wenn du sagst, Rotwein, die zum Tannine brechen, das wie, hat seine Berechtigung, braucht den Sauerstoff. Aber wenn du das Bier in ein Holzfass gibst, setzt du das einem seiner Hauptfeinde, dem Sauerstoff, aus. Und was ist der Sinn für uns jetzt? Was ist der Sinn dahinter? Es gibt immer diese oxidative Note, das Sherry schmeckt, da sind wir bei dem, schmeckt uns nicht. Mhm. Und wir kommen immer wieder zum selben Schluss. Wir probieren immer und habe schon diverse, auch Grape, Italian Grape Ale, die dann im Fass. Es drückt dann immer dieselbe Note, kommt in den Vordergrund.
Und so klassische Göse dann auch nichts für euch? So die belgischen
Lambics? Ich habe jetzt Rodenbach Grand Cru. Da muss ich sagen, dass. Da stimmt die Balance. Das ist schon.
Und da ist es eine Rolle spielt.
Und ich habe noch, es gibt, das kennst du, also die Brauerei kennst du sowieso, Franz Denbergen, sowieso. Und die haben so ein Brand davon, Fourchette. Und die haben dann so wieder in Sauvignon Blanc Fass gepackt.
Stimmt.
Und von denen habe ich noch Flaschen. Und das ist eines der wenigen, wo ich sage, okay, da ist auch die Balance gelungen. Es drückt schon ein bisschen das Oxidative nach, aber das kann ich trinken und habe ich noch Flaschen und will es wieder probieren.
Ja. Genau. Gut. Die Brauerei ruft. Yes. So, also jetzt sind wir wieder zurück. Der Sud ist auch an seinem Höhepunkt angekommen, sagen wir mal so. Ja, noch ganz kurz, also den Chef von Van Steenberge kenne ich auch gut, mit dem habe ich auch schon einen Podcast gemacht und war, glaube ich, letztes Jahr, waren wir zusammen gesessen haben, das Fourchette probiert. Das ist schon auch eine spannende Kreation, die aber auch ganz bewusst für den Markt gemacht ist und auch gut aufgenommen wird. Finde ich auch eine sehr.
Das war für uns so eine spontane Entdeckung. Dass, wenn wir nach Belgien gehen, auch genau durch die Läden und kaufen Sachen, die wir nicht kennen. Und das war ein Etikettenkauf, weil das ansprechend, weil es geht so in unsere Richtung vom schlicht und edel, so kommt schön daher. Und wir haben das probiert und gesagt, wow, okay. In die Richtung wollen wir auch noch ein bisschen arbeiten. Der Stil, das passt uns.
Cool. Okay. Ja. Aber also den Effekt habt ihr auf jeden Fall bei mir heute schon zweimal erzielt. Das ist hervorragend und ich kann auch alle nur einladen, die jetzt zuhören, also sowohl eben mal im Shop vorbeizuschauen oder natürlich im Idealfall mal bei dir vorbeizukommen und sich sowohl dich und die Brauerei als auch die Biere dann eben intensiv anzuschauen. Vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr da macht. Das ist eine große Bereicherung für die Bierwelt, für mich eine richtig schöne Entdeckung und kann ich nur die Daumen drücken, dass es weiter so geht und ihr weiter so tolle Biere macht und du den Enthusiasmus nicht verlierst und ihr mit der Familie da weiterhin so eine tolle Bier- und Weinfamilie bleibt.
Wir geben uns die größte Mühe und aufgeben kommt noch nicht in Frage. Enthusiasmus ist noch genügend da.
Perfekt.
Und Ideen auch.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.